Ja, früher trug man einen Schlips, heute hat man einen Mundschutz. So ändert sich schon mal das Accessoire, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist die Zeit. Eine komische Zeit, für den einen oder anderen eine angstmachende Zeit. Oh, was kommt da auf uns zu, was wird da jetzt werden? Da fiel gerade schon das Stichwort mit irgendwelchen Verschwörungen, was da so passieren kann. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die machen sich gewaltig Gedanken oder Sorgen und haben Angst. Kommt jetzt das antichristliche Weltreich, der Überwachungsstaat? Kommt jetzt, ach, was in Offenbarung alles angekündigt wird? Boah, wo kann ich mich verstecken? Im Lukas-Evangelium steht Kapitel 21, Vers 28, nee, das ist nur eine Vorbemerkung, der eigentliche Predigtext kommt gleich. Nur eine Vorbemerkung, Lukas 21, 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und in dem Zusammenhang hat Jesus gesprochen von verschiedenen Ereignissen der letzten Zeit. Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann habt Angst und versteckt euch. Steht da nicht, nein. Dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Also wir als Christen, die wir gehalten und geborgen sind in dem Herrn, wir können zuversichtlich auch in diese Zeit schauen. Auch das alles hat unser Herr im Griff. Und er lenkt auch diese Geschichte und Ereignisse. Und wir bleiben geborgen in ihm. Seltsame Ereignisse, die sich heute so zutragen. Ein seltsames Ereignis, das diesem Tag den Namen gibt, was wir heute feiern. Die Himmelfahrt Jesu Christi. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Und dann wollen wir uns ein paar Gedanken machen über dieses Geschehen, über dieses Ereignis, beziehungsweise wir fragen so ein bisschen nach dem Himmel. Wo ist der Himmel und was ist das für eine Dimension, die da beschrieben wird? Jesus ist mit seinen Jüngern aus Jerusalem herausgegangen auf den Ölberg, hat noch ein bisschen was zu sagen. Und dann wird hier berichtet ab Vers 9, als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Bertolt Brecht hat ein Bühnenstück geschrieben, Das Leben des Galilei. Und da kommt irgendwo drin vor, Zitat, die Himmel, das hat sich herausgestellt, sind leer. Und darüber ist ein lustiges Gelächter entstanden. Also vom Himmel hält er scheinbar nicht so viel. Irgendwas Leeres, keine Ahnung. Als damals der erste Sputnik Richtung Himmel geschossen wurde, da gab es dann anschließend entsprechende Presseartikel, Zitat, nirgends im Weltraum ist ein Anzeichen von der Existenz eines Schöpfers festgestellt worden. Also da meinte der gute Mann, ich bin jetzt da mal durch den Himmel geflogen, ich habe keinen Gott gefunden, gibt es wohl nicht. Aber dabei war doch dieser Astronaut nur ein paar wenige Kilometer über der Erde. Und dann behauptet er schon, er hätte Gott nicht gefunden. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Eintagsfliege vom Bach bis zur Straßenlaterne fliegt Und dann pausbäckig behauptet, das mit dem Amerika ist ein Märchen. Ich habe es auf meinem Flug nicht gefunden. Was wissen wir schon über die Himmel? Wie bescheiden klingt daneben der große Physiker Isaac Newton? Unser Wissen ist wie ein Tropfen und unser Nichtwissen wie ein Ozean. Es ist ein Irrtum anzunehmen, Gott und der Himmel seien irgendwo über den Wolken und weit hinter den Sternen zu suchen. Der Himmel gehört zu einer ganz anderen Kategorie als all das, was wir so aus unserem Leben kennen. Der Himmel oder die Himmel Gottes sind mit irdischen Raum- und Zeitbegriffen nicht zu packen, auch nicht zu messen. Gott steht über Raum und Zeit. Wir aber sind der Zeitlichkeit und der Räumlichkeit verhaftet. Von Gott heißt es, der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat noch zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und Macht. Und dann fiel mir ein, da wurde in Jerusalem ein schicker, großer Tempel gebaut und bei der Einweihung hat Salomo gebetet. Und da findet sich unter anderem Folgendes: Wie aber sollte Gott wirklich auf der Erde Wohnung nehmen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Es gibt in der Bibel ein paar schöne Sätze. Ich hoffe, ihr seht jetzt mein breites Grinsen. Da gibt es ein paar schöne Sätze in der Bibel, da kann man allen möglichen Unfug mit begründen. Wisst ihr, dass mindestens dreimal in der Bibel steht, es gibt keinen Gott? Ja, also wenn das in der Bibel drin steht, was wollen wir dann hier, wenn die Bibel sagt, es gibt keinen Gott? Langsam, nicht weglaufen. Man muss ja den Vers im Zusammenhang lesen. Oder aber in dem Fall braucht man nur diesen einen Vers mal ganz zu lesen. Der steht im Psalm 14, Vers 1, Psalm 10, Vers 4 und auch im Psalm 53, Vers 2. Etwas Ähnliches findet sich in Jakobus 2, Vers 19. Da steht nämlich, die Toren sagen, es gibt keinen Gott. Und wie schnell sind wir dabei, dass irgendjemand meint, er wüsste was und haut dann solche Sprüche raus und ist voll daneben. Der Himmel, eine ganz andere Dimension. Himmelfahrt Jesu Christi, wo ist unser Herr? Leider hat unsere deutsche Sprache für Himmel unten und Himmel oben nur ein Wort. Die halte ich jetzt mal ganz kurz zurück. Ich mache mal eine bibelkundliche Abfrage. Was sagt die Bibel, wie viele Himmel es gibt? Hat jemand da eine Ahnung? Also ganz gerne wird in dem Zusammenhang schon mal gesagt, 7. Dann sind wir im Islam. Das wollen wir nicht. Die Bibel kennt drei Himmel. Unseren Lufthimmel, darüber den Sternenhimmel und dann kommt der Himmel Gottes. Drei Himmel. Im Englischen gibt es da schon mindestens mal zwei verschiedene Wörter, Sky und Heaven. Wir müssen uns einfach mit Himmel zufrieden geben. In der Bibel steht dieses Wort meistens in der Mehrzahl, die Himmel. Ihr kennt das aus Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seine Hände Werk. Und so könnte man einige andere Stellen aufzählen, Himmel in der Mehrzahl. Wir werden hingewiesen auf andere Welten, auf unvorstellbare Welten, die Gott geschaffen hat, die wir aber mit unseren Sinnesorganen und auch mit unseren Messmethoden nicht wahrnehmen können. Gottes Himmel und Gottes Welten sprengen alle unsere Begriffe. Seine Himmel sind unvorstellbar, unvergleichbar. So hat Gott nicht nur diese Erde geschaffen und das, was gerade so um unsere Erde drumherum im Weltall schwebt, sondern auch unendliche, ewige Welten, die unserem Raum und unserer Zeit nicht unterworfen sind. Und um so ein bisschen vielleicht eine Ahnung zu bekommen, gehört da hinein, was die Schrift sagt, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und andersrum. Also mit unserer Uhr kommen wir da nicht weit. Was geschah an diesem Himmelfahrttag damals in Jerusalem? Der Herr Jesus hatte seine Jünger, die Zeugen seiner Auferstehung, beauftragt und bevollmächtigt, die Botschaft des Evangeliums in die Welt hineinzutragen. Und dann wurde er vor ihren Augen erhöht. Eine Wolke kommt vorbei und nimmt ihn mit. Er wurde ihren Blicken entzogen. Genau genommen müsste man sagen, eine Himmelfahrt, so wie man eine Urlaubsreise macht, eine 5-stündige Fahrt von X nach Y, eine Himmelfahrt hat es gar nicht gegeben. Der Herr Jesus ist ja auch nicht irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit losgesaust von dieser Erde in einen wo auch immer zu findenden Himmel. Bleiben wir mal ganz kurz bei Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer in der Sekunde ungefähr. Das heißt, in einer Sekunde saust das Licht 7,5 Mal um die Erde. So schnell ist es. Wenn Jesus mit Lichtgeschwindigkeit, etwas Schnelleres können wir uns nicht vorstellen, wenn Jesus mit Lichtgeschwindigkeit aufgefahren wäre Richtung Himmel, dann wäre er heute, so ungefähr 2000 Jahre nach dem Startschuss, immer noch nicht im Himmel angekommen. Dann wäre er vielleicht bei einem der nächsten Fixsterne unserer Milchstraße angekommen. Denn unser Sonnensystem ist vom Mittelpunkt der Milchstraße 50.000 Lichtjahre entfernt. Und Jesus ist ja erst 2000 Jahre unterwegs. Also, wir wären noch lange nicht im Himmel angekommen. Aber Apostelgeschichte Kapitel 7, da wird vom Stephanus berichtet. Und der wurde gesteinigt. Und kurz bevor er stirbt, betet er. Und in dem Zusammenhang sagt er: Ich sehe Jesus neben dem Thron Gottes stehen. Da war Jesus also schon im Himmel. Obwohl er nach unserer Berechnung mit Lichtgeschwindigkeit noch gar nicht im Himmel sein kann. Die Strecke ist viel zu weit. Wenn der Himmel irgendwo hinter den Sternen oder wo auch immer zu suchen wäre. Deshalb keine Himmelfahrt im Sinne von eine lange Reise antreten, sondern beschrieben wird hier, da kommt eine Wolke und die nimmt Jesus vor ihren Augen weg. Jesus macht nur einen Schritt aus dieser sichtbaren Welt in die für uns unsichtbare Welt. Wie weit ist der Himmel weg? Weniger als dieser eine Schritt. Es ist nur eine komplett andere Dimension, so will ich es mal beschreiben. Etwas, was wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und Jesus macht nur diesen einen Schritt aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Wie weit ist er von dir? Wie weit ist er von uns weg? Direkt an unserer Seite. Nur eben in dieser Welt Gottes, die wir nicht sehen können. An diesem Himmelfahrtstag also trat Jesus aus unserer für uns sichtbaren Welt in diesen unsichtbaren Himmel. Nur ein Schritt. Wir kennen in unserer Welt Länge, Höhe und Breite. Und dann sind wir mit unseren Berechnungsmöglichkeiten auch fast schon am Ende. Oder wenn wir die Zeit noch mit dazu nehmen, dann wird es etwas komplizierter. Wir kennen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn die Zukunft Gegenwart wird, ist sie schon Vergangenheit. Klingt komisch, ja? Aber da hinten hängt eine Uhr. Kann ich jetzt von hier aus nicht erkennen, ob auch ein Sekundenzeiger drauf ist. Nehme ich mal an. Jetzt könnten wir uns da vorstellen, gleich ist Viertel vor. Dann ist der Müller endlich fertig. Wir sehnen uns nach diesem zukünftigen Ereignis, Viertel vor, dann kommt ein anderer Programmpunkt. Und dann beobachten wir den Sekundenzeiger, wie er sich der Zukunft nähert. Aber in dem Moment, wo der Sekundenzeiger Klick macht und die Zukunft Gegenwart ist, hat er schon wieder Klick gemacht. Und unser ersehntes Zukunftsdatum ist schon Vergangenheit. So schnell vergeht Zeit. Ihr kennt vielleicht auch diesen schönen Satz, morgen ist heute schon gestern. Muss man erst ein bisschen überlegen, ist aber so. Morgen ist der jetzige Tag, ist heute schon gestern. So schnell vergeht Zeit. Die Welt, in der wir leben, ist seit dem Sündenfall in eine Dimension gestellt, wo Raum und Zeit begrenzt sind. Man könnte sagen, wir leben in einem gebrochenen Raum, wir leben in einer zersprungenen Zeit. Seitdem die Sünde hineingekommen ist in die Schöpfung, in unser Leben, haben wir es mit Vergänglichkeit zu tun. Unser Herr aber ist diesen Einschränkungen und Begrenzungen nicht unterworfen. Als er auf dem Wasser ging, da hat er bewiesen, dass das Element Wasser tragfähig ist. Als die Freunde des Daniel ihre Knie nicht anbetend vor einem Menschen beugten und daraufhin in einen glühenden Hochofen geworfen wurden, da musste dieses Element Feuer ihnen dienen, konnte ihnen nichts anhaben. Der Herr, der Schöpfer dieser Elemente ist, der hat die im Griff und kann sie lenken und steuern und gebrauchen. Die Himmel Gottes weisen andere Dimensionen auf mit vollkommenen Räumen und mit ewiger Gleichzeitigkeit. Wie wollen wir uns das vorstellen, ewige Gleichzeitigkeit, die wir der vergänglichen Zeit unterworfen sind? Man kann ja vielleicht mit solchen Wörtern spielen. Ist ja ein komischer Begriff, ewige Gleichzeitigkeit. Wie soll etwas ewig gleichzeitig sein, wenn wir nur vergehende Zeit kennen? Aber das ist Gottes Welt und seine Dimension. Der auferstandene Herr ging durch verschlossene Türen und erschien den verängstigten Jüngern. Da war er nicht begrenzt, auch zeitlich nicht begrenzt. Wir freuen uns, dass er jetzt hier ist und uns begegnet in diesem Gottesdienst. An vielen anderen Orten freuen sich die Geschwister auch darüber, dass der Herr da ist und zu ihnen redet. In der Welt Gottes ist das möglich. Und diese Welt Gottes ist nicht, keine Ahnung, wie viele tausend Lichtjahre weit weg, sondern einen Schritt neben uns. In dem Zusammenhang ist jetzt nicht unbedingt zu diesem Text, aber von diesem Begriff die ewige Gleichzeitigkeit herkommend. Was passiert eigentlich, wenn ein Christ stirbt? Wenn ein Christ aus diesem Leben abgerufen wird? Im Moment des Sterbens, wenn der Tod eintritt, dann ist er dieser Zeit enthoben. Auch die Zeit ist ja nur Teil unserer Schöpfung. Er ist dieser Zeit enthoben und er ist unmittelbar im Himmel. Jesus hat diesem Verbrecher am Kreuz neben ihm das zugesagt: Du mit mir heute im Paradies. Er hat also nicht gesagt: Hör mal, Junge, du musst jetzt noch knapp 2.500 Jahre warten und dann gucken wir mal, was kommt. Vielleicht beendet so eine Corona-Krise die Weltgeschichte und dann ist Himmel. Er hat nicht gesagt, warte mal so lange. Du mit mir heute am Ziel. In ähnlicher Weise formuliert Paulus. Und in der griechischen Sprache gibt es da von der Grammatik her Möglichkeiten, das zu beschreiben, die wir in unserer deutschen Sprache nicht so wirklich haben. Ihr kennt dieses Wort aus Philipper 1, 23. Kurzfassung, Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um sofort bei dem Herrn zu sein. Er sagt nicht, ich möchte abscheiden und dann lege ich mich mal in ein kühles Grab und dann warte ich 2.500 Jahre. Nein, ich habe Lust abzuscheiden, um dann sofort bei dem Herrn zu sein. Wenn wir aus dieser Zeit herausgenommen werden, sind wir in der Ewigkeit Gottes und sofort bei ihm. Jesus hat uns das zugesichert. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort festhält, der wird ganz gewiss den Tod nicht sehen. Als Christen sind wir in die Auferstehung Jesu mit hineingenommen. Ihr habt das bestimmt schon gelesen in Kolosser 2, Vers 12. Aber ob wir das in unser Denken mit aufgenommen haben, da steht nämlich: Wir sind mit Christus auferstanden. Da steht nicht, wir werden irgendwann mal mit ihm auferstehen. Da steht, wir sind mit ihm auferstanden. Ähnlich auch in Römer Kapitel 6. Wir sind mit Christus gestorben und begraben. Und auch mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wir haben heute schon Anteil an diesem neuen Leben, an der Auferstehung unseres Herrn. Aus der Perspektive Gottes betrachtet, da fallen unsere Gegenwart, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft in eins zusammen. Wir können immer nur in Kategorien der vergänglichen Zeit denken. Heute, letzte Woche war dies, morgen ist vielleicht, wer weiß, was morgen ist. Aber aus der Perspektive Gottes gesehen, fallen unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins zusammen. Die ewige Gleichzeitigkeit Gottes. Der Theologe Søren Kierkegaard, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der hat das so formuliert: Jesus Christus ist die ewige Gleichzeitigkeit Gottes. Vielleicht noch eine Denkhilfe, um die Sache mit der Gleichzeitigkeit Gottes zu verstehen. Also, auf der Leinwand ist nichts drauf, dann ist gut. Sagen wir mal, alles, was Leinwand da ist, darstellt, ist die Welt Gottes. Und ganz mittendrin, ich kann es von hier aus sehen, ja. Mitten auf der Leinwand ist ein kleines schwarzes Pünktchen. Seht ihr das auch? Ist so klein, könnt ihr nicht sehen. Dieses kleine Pünktchen, das ist unsere ganze Welt. Vom Tag der Erschaffung bis zum Enddatum. Die Leinwand ist die Ewigkeit Gottes. Das kleine Pünktchen, Das ist alles, was wir an Zeit kennen. Gott steht nicht in dieser Zeit, sondern außerhalb. Deshalb sieht Gott gleichzeitig den Tag der Erschaffung und den Tag des Endes dieser Welt. Er sieht es gleichzeitig. Deshalb kann er auch, Psalm 139 müsste das sein, alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben, bevor auch nur ein Tag da war. Gott sieht den ersten Tag meines Lebens und den letzten Tag meines Lebens gleichzeitig. Unsere Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft fallen in eins bei Gott. Ein Martin Luther, der vor ungefähr 500 Jahren starb, der kam nicht 500 Jahre früher in den Himmel. Und jemand, der heute stirbt, kommt nicht 500 Jahre später am Ziel an. Beide, Luther und ich, falls ich heute sterben sollte, beide sind gleichzeitig bei Gott am Ziel. Im helvetischen Glaubensbekenntnis. Helvetisches Glaubensbekenntnis wurde 1566 gedruckt und ist neben dem Heidelberger Katechismus heute noch das am weitesten verbreitete Bekenntnis, reformatorische Bekenntnis. Wir glauben, so sagt dieses helvetische Glaubensbekenntnis, wir glauben, dass die Gläubigen nach dem leiblichen Tod geradewegs zu Christus gelangen und deshalb der Gebete für Verstorbene nicht bedürfen. Wir glauben ebenso, dass die Ungläubigen geradewegs in die Hölle stürzen, aus der heraus es den Gottlosen durch keine Gebete ein Ausweg eröffnet wird. Luther formuliert, die Toten sind aus dieser Zeitlichkeit abgerufen worden, während die Zeitlichkeit für uns noch weiterläuft. Wir sind der Zeitlichkeit verhaftet, darum können wir den Zustand des Todseins uns nicht vorstellen, dass die Zeit zwischen Sterben und Auferstehen in einem Nu ist. Dieser Ausdruck, in einem Nu, kommt in der Luther-Übersetzung in 1. Korinther 15, Vers 51, 52 vor. Die Toten werden auferweckt und wir werden verwandelt werden in einem Nu, griechisch en atomo. Da klingt so was von Atom an. Die kleinste, nicht mehr teilbare Zeiteinheit. Schneller wie ein Augenblinzeln. Im Nu geschieht Verwandlung aus dieser Zeit in die Ewigkeit Gottes. Die Treue Gottes, so schrieb ein Theologe, die Treue Gottes, mit der er uns empfängt, hört nie auf. Es gibt keinen Augenblick, auch nicht den des Sterbens, wo sie unterbrochen wäre. Wenn seine Treue bleibt, dann bleibt sie auch denen, dann bleibt sie auch bei denen, die sterben. Menschen, die Jesus Christus nicht angehören, die werden im Sterben in die Dimension des Totenreiches versetzt, wo Zukunft und Vergangenheit Gegenwart sind. Und da wird ihnen das Totenreich zur Hölle, denen, die die Erlösung ablehnten, und sie werden sein müssen ohne Gott, ohne seine Gegenwart, ohne seine Gnade. Himmelfahrt, das ist der Tag, den wir feiern, weil Jesus Christus erhöht wurde. Sein irdisches Werk ist beendet, er ist aufgefahren gen Himmel, so eine etwas altdeutsche Formulierung, auffahren gen Himmel, steht heute meist nicht mehr in der Zeitung, wird ein anderes Wort verwendet, aber es drückt aus, keine Reise, sondern ein Hineingehen in diese andere Dimension, in diese Welt Gottes. Er wurde erhöht, aufgenommen in die Welt Gottes, er sitzt auf dem Thron Gottes. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Er hat den Zugang zum Himmel eröffnet für die, die sich ihm anvertrauen. Er ist bei dem Vater und vertritt die Seinen. Fürbittend tritt er für uns ein. Und dieser Herr wird wiederkommen, um uns, die wir an ihn glauben, zu sich zu holen. Die beiden Engel, die hier den Jüngern erschienen sind, haben gesagt, wie ihr es gesehen habt, genau so wird er wiederkommen. Was haben die Jünger gesehen? Da kam eine Wolke und nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und die Bibel sagt, und dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Die Wolke ist an vielen Stellen ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes. Gott selbst kommt zu uns. Ich schließe mit einem Hinweis. Jetzt können wir wieder so ein bibelkundliches Thema draus machen. Habt ihr schon mal den Bericht von der Himmelfahrt Jesu im Alten Testament gelesen? Steht da. Bei dem Daniel nachzulesen in Kapitel 7. Ich will jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen. Daniel sieht einiges von kommenden Ereignissen und dann Daniel Kapitel 7 ab Vers 9. Das sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt an Tagen war, setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Sein Thron war wie Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Und ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah zu wegen der großen Reden, die das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und auch den anderen Tieren wurde ihre Macht genommen. Doch wurde ihnen eine Lebensdauer mit Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, da kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Alten und er wurde vor ihn geleitet. Der gab ihm, also der Alte gab ihm, der da kam, der gab ihm Macht und Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprache dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Himmelfahrt Jesu, von Daniel geschaut, im Alten Testament berichtet. Was für ein Riesenereignis im Heilsplan unseres Gottes. Der Vater sendet den Sohn, um verlorene Sünder zu retten. Im Gehorsam dem Vater gegenüber geht Jesus diesen Leidensweg bis ans Kreuz. Aber er bleibt nicht im Grab, er ist auferstanden, er lebt, er ist aufgefahren gen Himmel. Damit ist er bestätigt als der Erlöser. Und wir sind eingeladen, uns mit unserem ganzen Leben ihm anzuvertrauen. Oder anders gesagt, wir sind eingeladen, an ihn zu glauben. Denn er rettet uns aus Sünde und Schuld. Er schenkt uns neues, ewiges Leben. Und er bringt uns an dieses Ziel. In Johannes Kapitel 14 hat er dazu gesagt, wenn ich schon hingehe und euch die Stätte vorbereite, ja, dann werde ich auch wiederkommen, um euch dahin zu holen, wo ich bin, damit ihr da seid, wo ich bin. Ich fand folgendes Gedicht, dachte, das passt am heutigen Tag. Dem aller Himmel, Himmel und alles untertan, tritt heute im Triumphe die Siegesauffahrt an. Er hat die Schlacht gewonnen, besiegt sind Höll und Tod. Nun strahlt in alles Dunkel der Heimat Morgenrot. Lob singt dem ewigen König, jauchzt ihm und betet an, den, der des Himmels Tore für immer aufgetan. Es jubeln alle Himmel, der heilige Gottessohn, der nun sein Werk vollendet, kehrt heim zum Vaterthron. Dort will er uns vertreten, will unser Mittler sein, dass wir durch sein Versöhnen ziehen in den Himmel ein. O Liebe ohne Ende, die unseren Tod zerbrach, lass uns dir ewig danken, Herr Christ, zieh uns dir nach. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir diesen Tag feiern dürfen. Ja, wir haben wirklich Grund zum Feiern. Du hast einen wunderbaren Sieg vollbracht und du bist bestätigt worden vom Vater als unser Erlöser, als der Herr, dem nun gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auch auf der Erde. Herr, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen deinen heiligen, ewigen Namen. Und wir danken dir, dass deine Gnade immer noch gilt, dass auch wir aus Gnade durch den Glauben an dich gerettet sein dürfen. Herr, wir dürfen heute nachdenken über deine Welt, den Himmel. Wir dürfen darüber nachdenken, dass du diese Erde mit all ihren Grenzen verlassen hast und zurückgekehrt bist in die Welt Gottes. Aber eben nicht unerreichbar weit weg, sondern trotzdem uns ganz nahe. Herr, wir wollen tatsächlich unsere Blicke aufrichten zu dir und diesem kommenden Datum entgegensehen, wann du wiederkommst, um uns nach Hause zu holen. Herr, gerade in diesen Tagen und Zeiten brauchen wir Trost und Ermutigung durch dich. Wir brauchen deinen Zuspruch und Wegweisung von dir. So stelle du uns immer neu das Ziel vor Augen und ja, mach uns fest und gewiss im Glauben und in deiner Nachfolge. Danke, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, das Werk, das du angefangen hast, du wirst es vollenden. So ehren wir dich und danken dir, dass du unser Gott und Heiland bist. Amen.